Kompliziert werden die Dinge immer dann, wenn lange Strecken still auf dem Band sind und man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder treffen muss. In dem Moment muss man einen Klick einsetzen. Und ich habe also ein halbes Leben lang mit Klicks gearbeitet, mit einer Klickspur, die ich dann auf dem Ohr habe. Aber das ist so hinderlich, was jetzt den akustischen Eindruck der Spieler betrifft, dass man immer froh ist, wenn man auf sowas verzichten kann. Man kann musikalischer arbeiten ohne diese Hilfsmittel.
Ganz anders sieht es aus bei dem Stück von Beat Fura, das völlig auf Live-Elektronik verzichtet. Das hören wir gleich nach der Konzertpause. Worum geht's in diesem Stück?
Das ist eigentlich ein richtiges Stück absolute Musik und insofern programmatisch schwer zu beschreiben. Man kann höchstens zur Kompositionstechnik was sagen. Es gibt, wenn man so will, bestimmte Patterns und bestimmte Charaktere. Man kann sich das vorstellen wie Schichten, die sich immer wieder neu kombinieren. Also man hat also vier übereinanderliegende Elemente, zum Beispiel A, B, C, D. Und in der nächsten Sektion hat man dann nur A, B, C, in der nächsten A, B, D, dann B, C, A und so weiter. Das heißt, das Verschieben und von Schichten, die also in unterschiedlichen Richtungen hin und her strömen, führt dazu, dass mit einem sehr begrenzten Material aber immer wieder ein ganz großer Variationsreichtum von musikalischen Tableaus hergestellt wird. Und daran liegt auch eigentlich der Sinn der Sache, dass man allein durch das Verschieben von minimalistischen Elementen musikalische Entwicklung generiert.
Auf der anderen Seite haben wir viele Ensembles und viele Komponisten, die auf eine neue und, sagen wir mal, relativ lockere Art mit dem umgehen, was bei uns als technisches Medium durch die Donaueschinger Musiktage geistert.
Ja gut, das hat sich einfach mit der Zeit gezeigt, dass das, was vor 20 Jahren ungeheuer schwierig und neu und auch technisch fast illusorisch war, in der jüngeren Generation plötzlich ganz locker und leicht dahin geht. Das hat einerseits mit einer veränderten und avancierteren Ausbildungssituation zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass viele jüngere Leute sich mehr für eine umfassendere Kenntnis der Spielweisen ihres Instruments interessieren. Generell bei Ensembles und auch bei Orchestern muss man sagen, dass sich die Repertoires von Lese- und Spielfähigkeiten enorm erweitert haben. Und ich denke, dass man kaum noch mit einem Ensemble konfrontiert ist, mit dem man Leseübungen machen muss oder wo man erklären muss, worum es sich handelt. Die Bereitschaft, sich instrumental so weit vorzubereiten, dass man auf sehr hohem Niveau arbeiten kann, also an Balancefragen, an spieltechnischen und Phrasierungsfragen, also an all dem, was nicht in den Noten steht, das hat sich sehr gebessert und ist also auch für den Dirigenten eine viel angenehmere und entspanntere Voraussetzung der Arbeit.
Was sich auf der Seite der Komponisten der jüngeren Generation geändert hat, das ist die Tatsache, dass die jungen Leute in aller Regel eben auch programmieren können.
Sofern man Elektronik einsetzt, viele mögen das nicht, ist natürlich die Situation schon etwas verändert. Und wo man früher doch lange Wochen und Monate in speziellen Studios verbringen musste, weil das, was heute auf einen Chip passt, immer ein halber Kleiderschrank war und man wirklich dahin gehen musste, um es herzustellen, weil es gar nicht anders ging, es war einfach physikalisch nicht anders möglich, da hat man heute dagegen eigentlich die Situation, dass man fast ein ganzes Studio auf eine CD pressen kann. Das ist jetzt etwas überspitzt gesagt, aber wenn Sie sich zu Hause zwei Monitore hinstellen und eine gescheite Soundanlage, ein Keyboard von 88 Tasten, was nichts kostet, und dann entsprechend die Software kaufen, fast jeder Computer hat die passende Rechenleistung, um damit umzugehen, können Sie fast alle Produktionsmaßnahmen selber in den Griff kriegen. Schwierig wird es eigentlich erst, wenn Sie eine live-elektronische Transformierung von live gespielten Klängen haben. Da werden Sie nach wie vor Geräte und Mitarbeiter brauchen, die das steuern und die das können, denn das ist sehr, sehr empfindlich, vor allen Dingen pannenanfällig. Da läuft es auf eine sehr genaue Planung hinaus. Also das, was man zu Hause mit Trial und Error so lange hin und her schieben kann, bis man einen Audiomix macht, dann ist das Ding einmal fertig, das legt man auf den Sampler und läuft dann ganz einfach. Das muss hier jedes Mal wieder neu eingerichtet und geprobt werden und da kriegt dann irgendwo der Tonmeister auch eine Art, also den Status einer künstlerischen Mitwirkung, da wird der Interpret. Und insofern muss man ganz genau unterscheiden, setze ich Live-Elektronik ein oder Zuspielelemente, die ich dann über einen Sampler abrufen kann. In letzterem Fall kann das der Komponist in der Regel schon wirklich selber machen, wenn er sich da eingelernt hat. In ersterem Fall nicht, dafür braucht man nach wie vor die Institutionen.
Wie erleben Sie das? Wie hat sich diese Veränderung im Bereich der Software auf die Arbeitsweise dieser jungen Komponisten ausgeübt?
Ich glaube, dass man sehr stark deduktiv arbeitet und nicht mehr so induktiv. Also wenn Sie an die frühere Zeit der elektronischen Studios und der elektronischen Komposition denken, dann musste man ja quasi immer aus kleinen Quellen ein Material aufbauen. Also man musste Sinusklänge nehmen, musste die modulieren, dann mit allen möglichen Filtern und Transformatoren kombinieren und dann hat sich nach und nach ein Klanggebilde ergeben, das dann als Grundbaustein erstmal da war. Diese Grundbausteine sind heute als Presets alle schon mal gegeben. Das heißt, man hat einen Riesenkatalog an Möglichkeiten. Und deduktiv heißt, dass man sich davon etwas Naheliegendes aussucht und so lange verändert und modifiziert, bis es der eigenen Vorstellung entspricht. Gefährlich ist, dass man sich verirrt in dem riesigen Angebot und dass man die eigenen Vorstellungen dadurch verwässert, dass man etwas findet, was irgendwie auch ganz attraktiv ist, aber sehr kommerziell wirkt. Und das ist eigentlich der Anspruch, dass man einfach diese Flut an Angebot so zu disziplinieren weiß, dass man sich nicht von der ursprünglichen Vorstellung, die man im Kopf hat, abbringen lässt.
Dann ist die Klangvorstellung in den Köpfen der Komponisten auf eine völlig neue Art gefordert heutzutage.
Man muss nach einem gewissen Subtraktionsprinzip arbeiten, indem man sich von vornherein gegen bestimmte Klischees wehrt, die natürlich sehr schnell in diesem Angebot versteckt sind und die natürlich auch kommerziell sehr stark ausgewertet worden sind und die natürlich auch kommerziell präsent sind, auch beim Hörer, allein dadurch, dass er sowas in der Filmmusik schon mal wahrnimmt. Ja. Also ich denke, das Einzigartige, das der Komponist aus der Elektronik herausholen möchte, verspricht keine Zeitersparnis gegenüber früher. Nur geht es jetzt darum, dass man eine Sache heute so lange verändern muss, dass sie dem eigenen Profil entsprechen, statt dass man sie so lange aufbaut, bis sie dem eigenen Profil entsprechen. Aber der Weg, um zu was Eigenem zu kommen, ist auf unterschiedliche Weise dann doch immer wieder sehr aufwendig.
Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Komposition von Marko Nikodijevic, die ja auf bestimmte rhythmische und auf klangliche Muster zurückgreift, die wir aus ganz anderen musikalischen Kontexten her kennen?
Das haben wir jetzt vom Blatt geprobt. Ist auch nicht schwer zu spielen und ist allein im Instrumentarium schon ungeheuer gut ausgehört. Ein sehr schlichtes Stück, aber irgendwo sehr dankbar, auch von der Spielsituation. Und ganz anders verhält sich das bei dem Eduardo Mogajanski. Das ist wirklich eine Art investigativer Arbeitsweise. Der hat sehr, sehr lange, ich denke bestimmt ein halbes Jahr, an bestimmten Methoden gearbeitet, die Bewegungsabläufe der Instrumente, also zum Beispiel das Hin- und Herstreichen am Cellobogen oder das Ziehen der Zugposaune oder das Klappern der Klarinettenklappen als Triggerfunktion für elektronische Signale zu verwenden, was ungeheuer kompliziert ist und aufwendig ist. Und jedes Instrument hat eine riesige Maschine an Funktionen, die mit einem Tonmeister gekoppelt sind, der das dann hinten alles irgendwie austarieren muss, von der Balance her gesehen. Also der Witz des Stückes ist es tatsächlich, dass ein Instrument ganz normal spielt, damit aber etwas völlig anderes auslöst, als man von dem Instrument her kennt. Also zum Beispiel der Cellobogen hat eine Plastikschicht. Auf der Plastikschicht ist ein Magnetband und auf dem Magnetband sind musikalische und sprachliche Verläufe aufgenommen. Zum Beispiel 5 oder 6 Zentimeter des Cellobogens enthalten einen Text. Wenn er den Bogen jetzt ganz langsam streicht, dann hört man den Text langsam gesprochen. Streicht er ihn ganz schnell, wird er extrem beschleunigt. Das heißt, er streicht zwar mit dem Bogen und er erzeugt damit auch Informationen, aber nicht die seines eigenen Klangs. Und das Schwierige an dem Stück ist, das habe ich mit dem Komponisten auch schon besprochen, dass man irgendwie hinkriegen muss, dass man die Aktion des Spielers mit dem Resultat auch identifiziert. Denn wenn ein Cello nicht mehr nach Cello klingt und dann auch noch aus dem Lautsprecher kommt, dann könnte das genauso gut ein Zuspielband sein. Und das ist eine verschenkte Chance. Also man muss noch wirklich daran arbeiten, die Aktion als denaturierte Form des Musizierens zu begreifen, die aber einen Absender hat. Und der Absender muss kenntlich sein. Ansonsten ist das also eine hochspekulative und interessante Arbeit.
Da verschwimmen dann natürlich die Grenzen zwischen einem Instrument und einem Medium.
Absolut. Man kann auch darüber streiten, ob das ganze Resultat nicht auf einem anderen Wege genauso herstellbar wäre. Das Resultat, glaube ich, ist gar nicht mal so attraktiv wie die Art und Weise, wie es zustande kommt. Dadurch aber auch viel flexibler ist, denn jedes Mal entsteht natürlich eine andere Situation. Wird dieser Cellobogen an einer anderen Stelle angesetzt oder schneller gestrichen oder kommt auf einer anderen Position des Griffbretts zum Einsatz? Jedes Mal verändert sich also vollkommen das Bild der Information, was dabei zustande kommt. Damit kriegt irgendwo Elektronik auch eine Flexibilität, die man eigentlich sonst nur live gespielten Instrumenten zukommen lässt. Insofern ist es eine neue hybride Arbeitsweise, die, wenn man so will, Elektronik aus dem Mechanischen in einen organischen Bereich zurückholt.
Damit kann man dann doch aber auch sagen, dass die Arbeitsweise und die Funktionsweise der neuen technischen Medien unsere Sicht auf die Instrumente als sozusagen traditionelle, historische, musikalische Medien entscheidend verändert hat.
Ja, die sind sich näher gekommen. Das war ja auch wirklich ein langes Problem, und ich kenne das ja auch von meinen eigenen Kompositionen, wo ich früher Zuspielbänder dabei hatte. Die liefen mit, ich hatte den Klick. Und man kann keinen Bezug nehmen auf die musikalische Situation, die sich aus dem Moment ergibt. Zum Beispiel kann man keinen Übergang gestalten, wie das eigentlich zum organischen, semantischen Repertoire von Musik generell gehört. Ein Übergang ist immer etwas, was etwas geschmeidig aus einer bestimmten Situation sich selbst erzwingt. Das wird durch eine elektronische Zwangsjacke natürlich unterbunden. Und heute ist es ja eher so, dass nicht mehr die ganze Zeit ein Magnetband mitläuft oder was anderes, sondern wo man also bestimmte Takes auf einen Sampler legt. Die kann man mehr oder weniger kleinmaschig anlegen, und jemand drückt immer auf eine Taste. Damit wird also dann ein ganzer Zuspielkomplex ausgelöst. Allein dadurch kann man schon die Elektronik dem Dirigenten unterordnen. Das konnte man ja früher nicht, da musste sich der Dirigent dem Band unterordnen. Und hier sind wir eben dann noch einen Schritt weiter. Hier ist es so, dass die gesamte elektronische Situation sich aus der Spieldynamik und aus der Agogik des Spielers von vornherein ergibt. Also da gibt es verschiedene Schritte, um diese beiden Ebenen einander näher zu bringen. Das halte ich also für einen ganz wichtigen Fortschritt, denn dadurch kommt die Musik aus der Retorte heraus.